Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zusammen. Schön, dass Sie alle da sind, sowohl die, die im Raum sind, als auch die, die sich online zugeschaltet haben, wo wahrscheinlich auch nach und nach noch ein paar sich jetzt in den nächsten Minuten zuschalten werden. Mein Name ist Anja Beuter, ich bin an der Bi-National School of Education hier an der Uni zuständig für die Partnerschaft mit unseren Kooperationsschulen und in dem Zusammenhang leite ich oder koordiniere ich auch diese Veranstaltungsreihe Schule aktuell, in deren Rahmen die Veranstaltung heute stattfindet. Normalerweise hat die Veranstaltung immer einen starken Schulbezug. Beim Thema KI haben wir uns gedacht und gerade auch mit den aktuellen Diskussionen um ChatGPT, das lohnt sich auch total, das auf die Hochschule auszuweiten. Insofern ist die Veranstaltung heute, hat eine weitere Zielgruppe und ist auch zusammen mit dem Academic Staff Development und dem Fachbereich Mathematik und Statistik zusammen umgesetzt oder wird umgesetzt. Unser Referent heute ist Mitglied, Wissenschaftler am Fachbereich Mathematik und Statistik. An der Stelle schon einen herzlichen Dank. Ich werde ihn gleich vorstellen, ganz kurz noch zum Ablauf, damit Sie im Bilde sind, was Sie erwartet. Wir werden jetzt in der nächsten halben Stunde einen Vortrag hören und danach haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann ist der öffentliche Teil sozusagen der Veranstaltung vorbei. Viele von Ihnen haben sich dann auch noch für Workshops danach angemeldet, entweder mit dem Fokus Schule oder mit dem Fokus Hochschule. Dazu werde ich dann im Anschluss an Vortrag und Fragerunde nochmal sagen, wie der weitere Ablauf ist, weil wir dann noch einen kleinen Raumwechsel machen müssen. Und damit würde ich gerne unseren Referenten heute vorstellen, Dr. Lothar Sebastian Krapp. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Er ist wirklich Experte auch auf dem Gebiet. Er ist Wissenschaftler, wie gesagt, am Fachbereich Mathematik und Statistik und ist für seine Promotion zu Algorithmen hier an die Uni gekommen und hat davor Mathematik an der Oxford University studiert. Und er beschäftigt sich ja unter anderem in seiner Forschung mit den mathematischen Grundlagen zu künstlicher Intelligenz, ganz besonders zu den absoluten Grenzen von künstlichen neuronalen Netzen. Also insofern freuen wir uns, dass wir ihn heute für das Thema gewinnen konnten. Und wie man auch an der Veranstaltung heute, aber nicht nur daran merkt, ist ihm das Thema oder ist ihm der Transfer von diesem Thema in die Gesellschaft sehr wichtig. Er hat auch 2021 den Klartextpreis für Wissenschaftskommunikation gewonnen, und zwar dafür, dass er seine Dissertation so schön allgemeinverständlich nochmal umgesetzt hat. Und in der hat er sich damit befasst, wie Algorithmen mathematische Aussagen als wahr oder als falsch bewerten können. Er ist auch in anderen Transferprojekten aktiv. Er ist unter anderem Leiter und auch Initiator des Transferprojektes Algorithmen und künstliche Intelligenz. Und er ist auch im Bereich KI in der Schule oder im Kontext Schule schon länger aktiv und befasst sich schon länger damit. Er ist nämlich auch Mitglied, aktives Mitglied im Verein KI macht Schule, das das Ziel hat, theoretisches Wissen zu diesem Thema in die Schule zu bringen oder in die Schule zu multiplizieren. Und im Übrigen ist er auch noch Initiator und Leiter der Mathe-Initiative Bodensee. Insofern sind wir froh, dass er heute überhaupt Zeit hatte. Und ich möchte jetzt auch keine weiteren Worte verlieren und übergebe damit das Mikrofon an ihn.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich hätte das selbst gar nicht alles zusammenbekommen. Wir haben 30 Minuten Zeit, dass ich Ihnen jetzt erkläre, was KI ist und wie ChatGPT funktioniert. Das ist extrem sportlich, deswegen hoffe ich mal, dass ich das alles auf die Ebene bringe, dass alle hier was mitnehmen können. Erstmal ein bisschen Eigenwerbung. Also ich mache das hier mehr oder weniger auch als Hobby. Ich bin Mathematiker von der Ausbildung her und jetzt dieses Jahr so ein bisschen mehr in die Vermittlung von KI in der Gesellschaft gegangen. Und so ein bisschen ist die Frage, warum KI in Schule? Und der Grund, warum ich persönlich daran gefunden habe, ist diese 5 Logos, die aktuell um ein 6. Logo erweitert werden, nämlich OpenAI. Wo jeder genau weiß, was es ist. Und wenn man sich überlegt, ist irgendwas davon hier in Europa? Nein. Also hauptsächlich sind das Unternehmen, die, ich sag mal, größtenteils zum Beispiel in den USA angesiedelt sind und die KI-Forschung maßgeblich vorantreiben. Und so ein bisschen auch mit Blick auf die Zukunft ist die Frage, brauchen wir KI-Vermittlung in Deutschland? Und ich meine, meine klare Antwort ist ja. Also man kann KI kritisieren, man kann es begrüßen, aber man soll es auf jeden Fall nicht ignorieren. Denn das, was gerade passiert, das ist ein Umschwung. Und jetzt gerade haben wir gerade noch die Chance, aufzuspringen und ein bisschen uns mit dem Thema zu beschäftigen. Das Problem ist, ich glaube, da können die meisten hier im Raum mehr sagen als ich zu, es ist schwierig, so ein neues Thema in die Schule einzubringen. Und zwar so schnell, wie sich die Technik, die Technologie weiterentwickelt. Wegen der statischen Lehrpläne, der mangelhaften IT-Ausstattung, ich denke, viele können davon ein Lied singen. Und wie ich hierher gefunden habe, ist über KI macht Schule. Und wir haben versucht, genau diese Lücke über Workshops, so wie diesen hier, zu füllen. Genau. Unser Ansatz ist, dass KI wirklich jeden betrifft. Also ich stehe nicht unbedingt immer nur vor Lehrkräften, jetzt vermehrt, aber eigentlich komme ich aus dem Bereich, wo wir Schülerkurse gegeben haben, während Corona zum Beispiel zum Thema Medizin. Der Punkt ist, KI ist eine Querschnittstechnologie, die wirklich jeden betrifft. Also da, wo Intelligenz ist, ist auch KI. Und in unseren Kursen, was ich auch heute so ein bisschen sehr, sehr schnell in 30 Minuten versuche durchzugehen, versuchen wir auch immer alle drei Dimensionen von KI zu behandeln. Einmal das Grundlagenwissen. Also Sie kennen alle die Begriffe KI, maschinelles Lernen, neuronale Netze, am besten noch Blockchain, Big Data und was weiß ich noch alles. Wir versuchen zu vermitteln, das ist nicht alles das Gleiche. Und wenn jemand mit den Wörtern um sich wirft, naja, meistens steckt da nicht viel dahinter. Dann die praktischen Fertigkeiten, das werden wir heute wirklich eine Stunde lang machen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, ChatGPT mal aktiv auszuprobieren. Und ganz, ganz wichtig, das ethische Beurteilungsvermögen. Also die ethisch-gesellschaftlichen Komponenten sollte man auch diskutieren. Und unser Ansatz ist, dass eins nicht ohne die anderen geht. Man sollte nicht über die Ethik diskutieren, wenn man keine Ahnung hat, was die Wörter bedeuten, aber man sollte auch nicht einfach nur rumspielen, ohne zu reflektieren, was für Auswirkungen das auf uns hat. Okay, also kommen wir zum Grundlagenwissen. Was ist künstliche Intelligenz? Also künstliche Intelligenz sagt, ich sag mal, ein Experte der KI-Forschung, der Father of AI wird er manchmal genannt, ist die Wissenschaft und Technik der Entwicklung intelligenter Maschinen. Aha, und jeder weiß, okay, hier habe ich ein Wort mit sich selbst definiert. Irgendwas passt da nicht. Künstliche Intelligenz ist also irgendwie Intelligenz für Maschinen. Das heißt, die nächste Frage ist, was ist Intelligenz? Und das ist eine große Debatte, wo man selbst nochmal 90 Minuten lang darüber diskutieren könnte. Wir versuchen das bei Schülerkursen immer so zu machen, dass wir sagen, was macht denn einen intelligenten Menschen aus? Denk doch mal an jemanden. Zum Beispiel Albert Einstein. Gut, bringt einen nicht so viel weiter. Man kann am Ende zu der Definition kommen oder zu der Möglichkeit, das Thema anzugehen, indem man sagt, Intelligenz ist die Möglichkeit, also es ist Sammelbegriff für geistige Leistungsfähigkeit und sie ermöglicht es uns, Probleme zu lösen, komplexe Ziele zu erreichen. Es geht hier um diese ganz klassische Intelligenz. Es gibt viele andere Arten der Intelligenz, aber bei künstlicher Intelligenz steht diese ganz klassische IQ-Test-Intelligenz im Vordergrund. Und um das ein bisschen anschaulich zu machen, was alles unter Intelligenz fällt, haben wir immer so ein kleines Beispiel. Wir sind in einer fremden Stadt, wollen von A nach B kommen, wir kennen den Weg nicht. Und was müssen wir dafür alles können? Wenn man das mal aufschlüsselt, da ist viel dabei. Wir müssen sehen und wahrnehmen, wir müssen Muster erkennen, wir müssen planen. Ich muss wissen, ob ich jetzt nach der nächsten Kreuzung links oder rechts gehe. Und wir müssen ab und zu auch kommunizieren. Kommunizieren einerseits, wir müssen Schilder lesen können, aber andererseits, wir müssen nach dem Weg fragen können. Und bei diesem Teil der Intelligenz sind wir heute, also in dieser Fortbildung. Nämlich bei der natürlichen Sprachverarbeitung. Also große Durchbrüche haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Einmal gibt es DeepL, was, glaube ich, sehr viele Leute in diesem Raum sicherlich auch schon mal benutzt haben. Zumindest unter Studierenden ist das gang und gäbe. Und so Google Translate oder ganz früher noch die Babel-Applikation, also alles, was irgendwie mit Sprachverarbeitung, Sprachübersetzung, Kommunikation zu tun hat. Sowohl gesprochene als auch geschriebene Sprache. Ganz klassische Beispiele für Grenzen sind hier aufgeführt. Also hier ist einfach mal so ein ganz klassisches Übersetzungsprogramm. Da hat jemand auf Deutsch eingegeben, die Ärztin und der Pfleger, übersetzt wurde The Doctor and the Nurse. Aber wenn man The Doctor and the Nurse eingibt, kommt raus, der Arzt und die Krankenschwester. Da kann man so ein bisschen reflektieren, woran liegt das? Naja, es liegt so ein bisschen daran, KI kennt die Nuancen vielleicht nicht. KI ist nicht ein ausgebildeter Dolmetscher. KI übersetzt das, was am wahrscheinlichsten ist. Und die meisten Doctors sind für die KI Ärzte und die meisten Nurses sind Krankenschwestern. Klischees und Stereotype. Das ist eins von vielen Problemen. Also ich wollte das Fass jetzt ein bisschen aufmachen damit, aber jetzt nicht zu sehr in die Materie tauchen, denn jetzt gerade will ich vor allem einen Überblick geben, was es alles gibt. Also die Sprachverarbeitung, das, womit wir uns heute die ganze Zeit beschäftigen werden, ist nur ein kleiner Teil von KI. Es gibt nicht diese große KI, die alles umfasst, der Terminator, der die Welt beherrscht und unendlich viele Aufgaben lösen kann, sondern es gibt Computer Vision, das versucht, die visuellen Komponenten der Intelligenz nachzuahmen. Es gibt Robotik, die übrigens noch sehr, sehr weit zurück ist. Also die versucht, unsere motorische Intelligenz nachzumachen, wo auch sehr viel mehr Intelligenz drin steckt, als man sich vielleicht vorstellen könnte. Und zwei weitere Sachen in diesem Schaubild sind auch noch hier diese Begriffe künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Also KI umfasst das alles. KI ist erstmal alles und nichts. Maschinelles Lernen ist die Art von KI, die wir heutzutage meistens meinen. Maschinelles Lernen ist die KI, die dazu lernen kann. Und da sind wir auch bei ChatGPT. Also kommen wir erstmal zu den Hard Facts von ChatGPT. Ich denke, jeder weiß, wann das ungefähr auf den Markt kam, denn man hat sich nicht davor lange schützen können, insbesondere wahrscheinlich auch in Klassenzimmern. Seit November 22 ist ChatGPT online und es gab so ein paar Statistiken online, dass innerhalb von 5 Tagen 1 Million Nutzerinnen und Nutzer sich auf ChatGPT angemeldet haben. Und das war mehr als alles andere, was jemals davor da gewesen war. Und das Unternehmen ist OpenAI. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist das Logo, was noch fehlt. Ganz interessante Unternehmensgeschichte. Die sind quasi von den Guten zu den Bösen geworden, aber das ist auch nochmal Thema für einen anderen Vortrag. Und worum es mir jetzt geht, ist, dass ich erkläre, wie ChatGPT funktioniert. Also nachher kann man noch genug ausprobieren, aber ich denke, heute gibt es die einmalige Chance, dass Sie am Ende auch noch ein bisschen Fragen stellen können, wenn irgendwie was unklar gewesen ist oder wenn Sie bei einer bestimmten Funktionsweise noch genauer nachfragen möchten. Ich bin tatsächlich kein Experte auf genau diesem Gebiet, aber wahrscheinlich bin ich zumindest der Beste, den man hier in diesem Kontext kriegen kann, denn die anderen sind alle woanders, wenn man und verdient deutlich mehr als ich. Okay, also, wie funktionieren simple Textgeneratoren? Ein Beispiel. Der Trainingsdatensatz sind einfach diese 3 Sätze. Das ist aus einer Masterarbeit von einer Studentin in Karlsruhe gewesen. Die hat einfach mal ein Programm geschrieben, was Wortvorhersagen machen sollte. Und ich glaube, das kennt jeder, der beim Smartphone mal dieses Autovervollständigung angemacht hat. Sagen wir mal, der Datensatz waren die Sätze: Ich mag Physik, ich mag Sport, ich liebe Mathe. Das ist der Lerndatensatz. Und wenn das der komplette Datensatz ist, mit dem mein Smartphone gelernt hat, und ich eingebe ich, dann denkt es, als nächstes kommt am wahrscheinlichsten das Wort mag. Super easy. Und am zweitwahrscheinlichsten das Wort Liebe. Okay, also das ist eine einfache Wortvorhersage. Ich gebe ein Wort ein, das Programm wertet aus, was war im vergangenen Eingaben am wahrscheinlichsten. Ich gebe das wahrscheinlichste Wort aus und schlage vielleicht noch das zweitwahrscheinlichste vor, wenn man auswählen möchte. Rein mathematisch kann man das auch in eine Formel fassen. Das ist jetzt vielleicht, also das ist die schwierigste Formel, die ich heute anprojiziere, keine Sorge. 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass nach dem Wort ich das Wort mag kommt. Und das ist ein simpler Mechanismus, aber wenn man ChatGPT verstehen möchte, dann ist das, ich würde sagen, 1/3 von dem, was man quasi an der Grundfunktion verstehen muss. Hier finden irgendwie Wahrscheinlichkeiten statt und mit einer 2/3 Wahrscheinlichkeit, wenn ich was eingebe, was in diesem Fall das Wort ich ist, kommt als nächstes das Wort mag. Und wenn ChatGPT nur damit trainiert worden wäre, mit diesem sehr, sehr kleinen Textkorpus, mit diesen sehr wenigen Daten, dann würde es vielleicht genau das machen. Gut, jetzt gibt es ein paar Probleme, wenn wir das wirklich so simpel machen. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der mal in seinem Smartphone immer Autokorrektur oder Autovervollständigung immer das nächstwahrscheinlichste Wort eingibt. Die Sätze werden nie zu Ende. Irgendwie grammatikalisch ergibt das auf einer Mikroebene Sinn. Ein Wort, das auf das vorherige Wort folgt, ergibt irgendwie noch Sinn. Aber die ganzen Sätze sind teilweise sehr komisch. Also teilweise kommt man dann in so ein Looping rein, in so ein Loop rein, dass man quasi immer wieder und dann und dann und dann und dann sich wiederholt. Aber es gibt noch ein paar andere Probleme. Also ein Beispiel ist, es können nur bereits bekannte Wortformen und Wortverbindungen genutzt werden. ChatGPT ist besser. Also ChatGPT kann Sachen, die hat es nie gelernt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich meine jetzt wirklich nur Wörter. ChatGPT kann uns Wörter ausgeben, die hat es vorher nicht gelernt. Kann man auch mal ausprobieren. Also das sind komische Wörter, aber das ist schon eine, vor allem in einer Sprache wie Deutsch, wo wir beliebig viele Wörter kombinieren können, ist es wichtig, dass ein Programm mehr als das kann, was man ihm 1:1 beigebracht hat. Zweitens, Konzentration allein auf vorhergehende Wörter ist ungenügend. Das ist klar, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Und drittens, bei eindeutig wahrscheinlichsten Folgewörtern liefert derselbe Input immer denselben Output. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Also ChatGPT geht dieses Problem auch an. Es ist nicht so, dass wenn ich was eingebe und jemand anders auf dem Nebencomputer was eingibt, und zwar das gleiche, dass dann der gleiche Output kommt, dass die gleiche Ausgabe kommt. Nein, es kann was komplett Unterschiedliches rauskommen. Bei mir kann das perfekte Ergebnis rauskommen und bei meinem Nachbarn kann es sein, dass da irgendwas komplett Sinnloses rauskommt. Und die 3 Lösungen von ChatGPT. Ich sage immer ChatGPT. Ich muss korrekterweise sagen, wir sind noch im Large Language Models. Large Language Models ist die Technologie hinter ChatGPT. ChatGPT ist noch was obendrauf. Aber bei diesen Large Language Models, bei diesen großen Sprachmodellen, gibt es drei Antworten darauf. Erstens, benutze keine Wörter, sondern kürzere Einheiten. Da freuen sich die Sprachwissenschaften, die viel im Studium das gemacht haben, dass man Wörter zerteilen muss. Zweitens, beachte den Kontext. Also je nachdem, was vorher geschrieben wurde, sollte was anderes ausgegeben werden. Nicht nur ein Wort, nicht nur das vorhergehende Wort ist wichtig. Und drittens, baue Zufallselemente ein. ChatGPT würfelt. Das heißt, wenn unterschiedliche Dinge rauskommen, liegt das nicht daran, dass da unbedingt was mit Bewusstsein ist, was mit mir spielen möchte. Nee, da wurde ein Würfel gewürfelt und ob jetzt Liebe oder Mark rauskommt, ist einfach nur was Zufälliges. Okay, ich möchte auf die drei Komponenten von diesen Large Language Models einmal noch im Detail eingehen. Also das erste, unterteile Worte in kleinere Einheiten. Das ist relativ leicht zu verstehen. Also ich habe hier so ein kleines Beispiel. Ich fahre im Nachtzug zum Snowboarding und ich fahre im Nachtzug zum Snowboarding könnte zum Beispiel zerlegt werden in ich fahre im Nachtzug zu Snowboarding. So, und wie gesagt, jemand, der aus der Linguistik kommt, weiß genau, warum das sinnvoll ist, das da zu trennen. Also man versucht, die Wörter so zu trennen, dass man damit arbeiten kann. Und zwar so, dass man auf der Bedeutungsebene damit arbeiten kann. ING ist erstmal unabhängig von Snowboard. Aber zusammen mit Snowboard macht ING, die Ing-Form, irgendwie was mit dem Wort. Genau, also das ist eine Komponente von ChatGPT. GPT-Modelle. ChatGPT, ich sag mal immer, ich rede von der Version vom Dezember, ich weiß nicht, was die aktuelle Version so kann, arbeitet mit 50.000 Zeichengruppen. Und mit durchschnittlich etwa je 3 Zeichen. Das heißt, die Wörter von ChatGPT sind, also der Wortschatz von ChatGPT sind 50.000 verschiedene Wörter, aber die Wörter sind nicht etwa Snowboarding, sondern die Wörter sind sowas wie Ing. Der Punkt dahinter ist, die hat niemand manuell eingegeben. ChatGPT hat die Trennung irgendwie selbst gelernt. Das ist so ein bisschen die interessante Komponente dahinter. So, das zweite. Beachte den Kontext. Hier haben wir einen schönen Satz, ich lese mal beide vor. Das Tier überquerte die Straße nicht, weil zu müde war. Das Tier überquerte die Straße nicht, weil zu breit war. Okay, und wenn man jetzt diese Sätze zum ersten Mal liest und schaut, wo gehen die Augen hin? Das wäre sowas wie die Attention, also die Aufmerksamkeit. Und wir wissen sofort, irgendwie sowas wie überquerte ist vielleicht hier gar nicht relevant, weil überquerte irgendwie hier schon vollständig ist. Wichtig ist, bezieht sich diese Lücke auf Tier oder auf Straße? Also unsere Attention, unsere Aufmerksamkeit liegt jeweils auf diesen Wörtern, die uns sagen, welches Pronomen hier einzufügen ist. Das Tier überquerte die Straße nicht, weil es zu müde war. Das Tier überquerte die Straße nicht, weil sie zu breit war. Und das macht ChatGPT auch. ChatGPT hat gelernt, auch nicht immer auf alles einzugehen, was jemals eingetippt wurde. Das würde die Rechenleistung gar nicht schaffen, sondern es wird Aufmerksamkeit auf bestimmte Teile gelegt, die notwendig sind, um dann das zu machen, was am Ende rauskommen soll. Und GPT-Modelle arbeiten mit sogenannten 96 Attention Heads, also das ist ein Fachbegriff dafür, wie viel Aufmerksamkeit es haben kann. Und summa summarum kommt raus, es hat eine Reichweite von 3000 Wörtern. Da sind Leute immer relativ fasziniert von dieser Information. ChatGPT kann ungefähr Bezug nehmen auf die vergangenen 3000 Wörter. Ungefähr. Also wegen der verschiedenen Zeichenlängen und so weiter ist es nicht genau, aber irgendwas, was 10.000 Wörter im Chatverlauf vorher eingegeben wurde, das hat ChatGPT schon längst wieder vergessen. Außer es kam irgendwie im Chatverlauf mal wieder zwischendurch vor. Okay, und die Nummer 3, baue Zufallselemente ein. Das kann man sich relativ gut vorstellen. Also ChatGPT würfelt, ganz einfach. Ein Zufallsgenerator gibt immer dann, wenn man was eingibt, so ein bisschen zufällig was aus. Bei manchen Sätzen ist es halt so, dass ein Wort eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit hat und ein Wort eine 1-prozentige. Aber bei anderen Eingaben kann es sein, dass meinetwegen es irgendwie 50-50 ist. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Also hier habe ich eingegeben, ergänze ein Wort, Aschenputtel ist. Und einmal hat ChatGPT ergänzt, Aschenputtel ist ein Märchen. Und das zweite Mal, Aschenputtel ist eine bekannte Märchenfigur. Okay, gleiche Eingabe, hat was ergänzt. Ich glaube, jeder hier in diesem Raum hätte hier das auch was ergänzen können. Aber ich weiß nicht, wie viele in diesem Raum gemerkt haben, dass ChatGPT nicht das gemacht hat, was ich gesagt habe. Ergänze ein Wort. Aschenputtel ist schön. Aschenputtel ist was auch immer, also irgendein Adjektiv könnte kommen. Aber ein Märchen und eine bekannte Märchenfigur ist definitiv nicht ein Wort. Okay, eine für mich immer noch relativ interessante Komponente ist, wie liest ChatGPT überhaupt? Also diese ganzen Computerprogramme, die arbeiten nicht mit Buchstaben und mit irgendwie Symbolketten, sondern die arbeiten mit Zahlen. genau genommen mit Listen von Zahlen. Und Listen von Zahlen sind das, was man in der Oberstufe in der Schule als Vektoren kennenlernt. Also Listen von Zahlen. Und das Interessante dabei ist, dass die Wörter nicht irgendwie zufällig in Zahlen umgewandelt werden oder in Vektoren, sondern die Wörter werden so in Vektoren umgewandelt, dass man damit rechnen kann und die Rechnung einen Sinn ergibt. Und im wahrsten Sinne des Wortes einen Sinn ergibt. Also es gibt immer das klassische Beispiel aus der Linguistik. Wenn man zum Beispiel König, Mann und Frau eingibt, kann es gut sein, dass da drei Vektoren draus werden. Und wenn ich von König die Eigenschaft Mann abziehe und die Eigenschaft Frau drauf tue, dann kommt raus die Königin. Also es ist keine zufällige Übersetzung von Wörtern in Zahlen, dass irgendwie jeder Buchstabe durch eine Zahl ersetzt wird, sondern ChatGPT kann nur so effizient arbeiten, weil versucht wird, mit der Mathematik das zu modellieren, was wir als Sinn in den Wörtern verstehen. Ich finde, das ist eine unglaublich interessante Komponente. Hat vielleicht nicht so viel praktische Anwendung, aber ich glaube hier, das ist ein schönes Beispiel, wie wirklich mal Mathematik und Sprachwissenschaften zusammenkommen. Und als kleine Veranschaulichung, diese Vektoren, das sind auch Punkte im Raum, so kann man sich das vorstellen. Also ChatGPT kann das tatsächlich besser als das hier, aber hier hat man mal versucht, verschiedene Wörter zu vektorisieren, in Vektoren umzuwandeln. Und das hat ganz gut funktioniert. Hier oben sind die Tiere, das sind die Tiervektoren, hier unten sind die Filmvektoren, hier sind die Autovektoren oder Transportation und hier sind Dörfer. Also ähnliche Vektoren stehen für ähnliche Wörter. Das ist so eine der Grundkonzepte und dementsprechend kann ChatGPT auch gut mit Synonymen umgehen. Also ChatGPT sieht nicht, dass ich irgendwie, was ist ein gutes Synonym, irgendwie ohne eine doppelte Bedeutung, mir fällt immer nur Bank als erstes Beispiel ein, Bank oder Geldhaus. Bank hat noch eine zweite Bedeutung, deswegen ist es schlecht, aber sagen wir mal, Bank und Geldhaus sind vielleicht nah beieinander, obwohl Geldhaus deutlich seltener vorkommt. Aber ChatGPT kann gut damit umgehen. Es ist nicht so wichtig, welche Methoden es gibt, Wörter in Vektoren umzuwandeln. Wichtig ist zu wissen, ChatGPT macht das, hat seine ganz eigene Methode. Das Problem ist, meistens muss man in diesen klassischen Methoden sehr, sehr lange Vektoren aus den Wörtern machen. Und bei der Entwicklung von ChatGPT wurde eine Methode angewandt, wo wir aus Wörtern wirklich sehr kurze Vektoren machen. Also wirklich jedes Wort hat am Ende nur, ich kann nicht die genaue Zahl sagen, aber eine sehr kleine Anzahl an Einträgen, also jedes Wort wird meinetwegen in einen Vektor mit 20 Zahlen umgewandelt und mit diesen 20 Zahlen kann man gut arbeiten. Klassische Methoden hätten irgendwie ein Wort in einen Vektor mit 10.000 Zahlen umwandeln müssen. Also in allen Schritten geht es so ein bisschen um die Verringerung der Rechenkapazität. Und das ist auch der Grund, warum ich was eingeben kann und das alles so gut funktioniert und das alles in wenigen Sekunden. Das ist eine Folie, die ich lieber im Nachhinein mitgeben möchte. Also hier sind nochmal so ein bisschen die Eigenschaften von Large Language Models zusammengefasst. Sie kriegen die Folien auch im Nachgang. Wichtig ist mir jetzt, wie kommen wir von diesen einfachen Textgeneratoren, die wir gerade hatten, also das alles war Large Language Models. Und diese Komponenten, die ich gerade präsentiert habe, die sind alt. Also, was heißt alt in der Forschung hier, aber die sind schon älter als 2 Jahre. Also diese ganzen Methoden, die ich hier vorgestellt habe, das sind Large Language Models und die funktionieren extrem schlecht auch immer noch. Denn was ich gerade eben präsentiert habe, ist etwas, wo ich halt viele Texte reingebe. Ich mag Mathematik, ich mag Physik, folgendermaßen baue ich eine Waffe. Und diese ganzen Texte führen über diese ganzen, ja über die ganzen, ich sag mal Methoden, die ich jetzt vorgestellt habe dazu, dass ein Large Language Model erstmal einen Text, den ich eingebe, fortsetzen kann. Wie stelle ich jetzt sicher, dass wenn ich den Text, wie man eine Waffe baut, eingegeben habe im Lerndatensatz, dass ChatGPT mir jetzt nicht rausgibt, dass, wie ich eine Waffe baue. Denn das macht es aktuell noch. Aktuell sind das alles nur Wahrscheinlichkeiten, basierend darauf, was für Texte ich eingegeben habe. Aber ChatGPT kann mehr. Und das ist das sogenannte Feintuning. Also wir kommen jetzt in den technischen Prozess, wie OpenAI die Welt erobert hat. Das Feintuning von ChatGPT, Making GPT Chat. Also machen wir GPT zu einem guten Chat-Programm. Ich habe hier die Originalerklärungen von OpenAI mal runtergenommen und versuche die jetzt so ein bisschen zu erklären. Die Fachbegriffe stehen da. Aber im Wesentlichen versuche ich jetzt so einen 3-Schritt-Prozess zu erklären. Das ist der Prozess, wie wir ChatGPT dazu bringen, dass es auf unserem Rechner so läuft, dass niemand verhaftet wird. Im ersten Schritt, das ist das sogenannte Supervised Learning, das überwachte Lernen. Das ist ein sehr kostenintensiver Punkt. Da wurden Leute, die bei OpenAI arbeiten, da wurde denen die Aufgabe gegeben, gib mal was ein in das Large Language Model und gib außerdem ein, was die Antwort darauf sein soll. Also zum Beispiel haben die sowas eingegeben wie, wie geht es dir heute? Und dann haben sie auch die Antwort eingegeben, heute geht es mir gut. Und indem sie Fragen eingegeben haben und Antworten, haben sie ChatGPT so ein bisschen trainiert, zusätzlich zu dem, was es aus dem Internet bereits erfahren hat, jetzt auch nochmal in diesen Dialogmodus gehen zu können. Das ist extrem wichtig. Wir haben im Internet nicht nur Chatverläufe, schon viele, aber ChatGPT ist ein Chatprogramm und ein Textgenerator. Das ist beides in einem, das macht es auch besonders. Und in diesem ersten Schritt wurde es wirklich zu diesem Dialog trainiert, durch überwachtes Lernen. Ich gebe ihm Fragen, ich gebe ihm Antworten und anhand dessen lernt ChatGPT, wie es auf bestimmte Fragen bestimmte Antworten geben soll. So, jetzt ist es bei Texten natürlich so, es gibt unendlich viele Texte. Und Texte sind dann noch viel, viel schwieriger zum Beispiel als Bilder. Bei Texten haben wir eine extrem hohe Komplexität. Das heißt, was dabei passiert, ist extrem aufwendig und die Leute, die dabei OpenAI sitzen, haben gar nicht die Möglichkeit, alle möglichen Sachen einzugeben und zu trainieren, wie es funktioniert. Vielleicht hat mal jemand daran gedacht, die Frage einzugeben, wie baue ich eine Waffe und dann die Antwort gegeben, bitte suche einen Psychologen auf oder so. Aber jede mögliche schlechte Frage konnte da nicht eingegeben werden. Deswegen kommen wir zu Schritt 2. Da sind immer noch Menschen involviert. Diesmal kann man schon mal sagen, sozioökonomisch, das waren Leute hier in Kenia. Was passiert nämlich im zweiten Schritt? Im zweiten Schritt verlässt ChatGPT OpenAI, geht nach Kenia. Und in Kenia gibt ChatGPT jetzt mehr oder weniger Chatverläufe aus. Also man gibt eine Frage ein, wie baue ich eine Waffe? ChatGPT gibt 4 Antworten aus. Und in Kenia, die Leute müssen die Antworten danach sortieren, wie gut sie sind. Meinetwegen ein Punktesystem, meinetwegen irgendwie ein Ranking haben die am Ende erstellt, aber man kann sagen, wenn ich eingebe, wie baue ich eine Waffe und ChatGPT ausgibt, bitte suche einen Psychologen auf, das ist 10 von 10 Punkten, perfekte Antwort. Und wenn es die Waffenbauanleitung ausgibt, gebe ich ihm 0 Punkte. Genau. Also in diesem Prozess haben die Leute die Antworten von ChatGPT bewertet und durch die Bewertung, die übrigens jetzt auch noch stattfindet und jeder bei ChatGPT in der kostenlosen Version machen kann, dadurch hat ChatGPT gelernt, was gute und was schlechte Antworten sind. Und das ging relativ, also das geht insofern besser, weil es effizienter ist. Wir können gleich 4 Antworten auf einmal bewerten. Insbesondere müssen wir sie nicht selbst vorschreiben, sondern wir bewerten, was ChatGPT ausgibt. Aber das Problem ist natürlich, hier sind noch sehr viele problematische, rassistische, extremistische Inhalte vorhanden, die man noch nicht rausbekommen hat. Und diese Leute, die da in Kenia saßen, ihre, keine Ahnung, $8 am Tag verdient haben, die mussten den ganzen Tag sich das hier angucken. Aber selbst das ist eine Komponente, wo wir Menschen brauchen, wo $8 am Tag pro Mensch, der hier sich die Antworten hier anguckt, ein bisschen zu viel sind. Was ist also die Komponente, die ChatGPT so mächtig gemacht hat? Und das ist der Schritt 3. Im Schritt 3 war das sogenannte Unsupervised Learning, das unüberwachte Lernen. Und das unüberwachte Lernen ist das, was in Science-Fiction-Filmen immer Richtung, hey, die KI übernimmt die Weltherrschaft geht. Im Grunde ist aber nicht überwachtes Lernen sehr, ich sag mal, ausgefeilte mathematische Modelle, Methoden, die dazu führen, dass eine KI sich selbst verbessert, ohne dass ein Mensch dabei sein muss. Okay, also bei ChatGPT hat das folgendermaßen funktioniert. Ich versuche das immer so zu erklären. Also jetzt sind wir wieder bei den Leuten in Kenia. Die Leute in Kenia haben jeweils eine Frage eingegeben, 4 Antworten bekommen und die gerankt. Und jetzt stellen wir uns vor, über die Schulter von den Leuten hat eine zweite KI geschaut. Und die hat gelernt, wie sie die Antworten bewertet. Die hat nicht mehr irgendwie was Generatives gemacht, die hat nicht mehr Antworten ausgegeben, sondern die KI auf der Schulter von dem Kenianer hat gelernt, wie der da sitzt, die Antworten bewertet. Und wenn diese KI, die auf der, dieser, wie ein Papagei auf der Schulter sitzt, sobald die von dem Menschen, der das manuell gemacht hat, genug gelernt hat, wird sie selbst vor den Computer gesetzt und bewertet jetzt ChatGPT. Also das ist so ein bisschen der Science-Fiction-Prozess, der die Menschen aus dem System genommen hat und damit das Training so erfolgreich gemacht hat. Also hier, Unsupervised Learning, passiert es, dass zwei KIs gegeneinander spielen. Das ist ein extrem häufiges Konzept innerhalb der KI. Der Mensch ist weg, das heißt, es geht alles 10.000 Mal, 100, 1 Million Mal so schnell. ChatGPT, meinetwegen der Papagei, gibt eine Frage ein, wie baue ich eine Waffe? ChatGPT gibt 4 Antworten aus und der Papagei, also die KI, sagt, diese Antwort war gut, diese Antwort war schlecht. Und das passiert immer und immer und immer wieder und das kann jederzeit passieren, Tag und Nacht und nicht unbedingt in Kenia, sondern in irgendwelchen Serverfarmen. Und dieser ganze Prozess hat ChatGPT zu dem gemacht, was es ist. Also wir haben mit dem Large Language Model angefangen. Das Large Language Model gibt mehr oder weniger das aus, was am wahrscheinlichsten ist. Auch wenn da mehr dahinter steckt. Ich bin auf die 3 Komponenten eingegangen. Ist es am Ende das? Am Ende gibt ein Large Language Model das aus, was am wahrscheinlichsten ist. Aber um problematische Inhalte zu entfernen, um daraus ein Chatprogramm zu machen, müssen wir diesen Prozess hier durchlaufen, dieses Feintuning in 3 Schritten. Erstens, gut bezahlte Leute mittelmäßig bezahlte Leute bei OpenAI geben Fragen und Antworten vor. Schlecht bezahlte, also Schritt 2, schlecht bezahlte Leute ranken die Antworten. Schritt 3, die KI hat von Schritt 2 gelernt, wie ich das machen muss und ersetzt die Leute aus Schritt 2, die sich dann wieder, keine Ahnung, Facebook zuwenden oder so. Also das sind die drei Schritte, wie ChatGPT zu dem geworden ist, was es ist. Gut. Drei Minuten, um auf die letzte Dimension einzugehen. Ethisch-gesellschaftliche Komponenten, okay, das wird, glaube ich, zu genügend auch in den Workshops diskutiert. Aber so ein paar Sachen, die ChatGPT nicht gut kann. Was auch viel damit zu tun hat, wie es gelernt hat. Also ich glaube, eins ist relativ offensichtlich, auf Quellen vor 2021 zurückgreifen. Das kann es von Grund auf erstmal nicht. Viele Leute denken, hey, das kann es doch. Manchmal ist es ausgedacht, manchmal ist es mittlerweile dazugelernt. Also ChatGPT steht nicht still. Das Large Language Model war bis 2021 trainiert. Das heißt, dieser Mechanismus, der einfach nur Sätze ergänzt, auf Grundlage von Zufall, der kann nur auf die Informationen von der Zeit zurückgreifen. Aber jetzt mittlerweile ist es 7 Monate auf dem Markt. Und mittlerweile hat es Dinge dazugelernt, die wir eingegeben haben. Das passiert heute nicht. Wir haben heute eine gute Variante, wo keine Daten gespeichert werden. Aber natürlich, manchmal denkt man, hey, warum weiß ChatGPT, was vor einem Monat passiert ist? Vielleicht hat es jemand eingegeben. So, für mich ganz interessant, Berechnen von mathematischen Aufgaben. Das können Sie auch auf den Folien dann im Nachhinein sehen. Diese Aufgabe ist fast richtig gerechnet. Die ersten 3 und die letzten 4 Ziffern stimmen, glaube ich. Und in der Mitte schaut man eh nicht genau hin. Aber wenn ich da mal eine Multiplikation eingebe, dann kann es das überhaupt nicht. Warum ist das so? Naja, Mathematik ist kein Zufall. Also ChatGPT hat so gelernt, dass ich quasi hier so 2 Zeichenketten habe und dann das rausgebe, was da am wahrscheinlichsten ist. Ich bin mir auch sicher, im Trainingsprozess haben die Leute nicht 10.000 verschiedene Matheaufgaben ausprobiert und ChatGPT beigebracht, wie man die löst. Das ist absoluter Schwachsinn, da wirklich Arbeitskraft drauf zu verschwenden. Aber diese Zufallsvorhersage sagt den ersten Teil, den letzten Teil gut voraus und den mittleren Teil nicht. Und das ist so ein bisschen stellvertretend für das, was ChatGPT wirklich schlecht kann. Auf den ersten Blick stimmt es. Wenn ich nochmal ganz genau hingucke, ist diese 5 in der Mitte absolut falsch. Also ChatGPT rechnet nur oder arbeitet nur mit Wahrscheinlichkeiten, nicht mit exakten Rechnungen. GPT-4 ist anders, das kann noch mehr. Da sind so andere Programme integriert, aber dieses ganz klassische ChatGPT, muss man jetzt sagen, nach 7 Monaten auf dem Markt, das ganz klassische ChatGPT, das kann nicht rechnen. Genau, also ein paar andere Sachen sind so Logiklücken, räumliches Verständnis. Kann es mittlerweile irgendwie besser? Ich kann, also dieses Beispiel steht auch auf den Folien, da wird ihm vorgegeben irgendwie, ich habe eine grüne Box, stelle eine blaue Box drauf, dann mache ich dazwischen eine orange Box und oben eine gelbe Box. Die Frage ist, welche ist die 2. von oben? So, und wenn ich das jetzt gerade so schnell gesagt habe, viele konnten wahrscheinlich auch so nicht folgen, ChatGPT konnte hier gar nicht folgen. Also wenn man irgendwie das hier so macht, können wir uns das grafisch vorstellen, aber ChatGPT hat davon keine Ahnung. Also so räumliches, logisches Verständnis ist auch eine der Sachen, die es nicht so gut kann. Gut, halluzinieren, ich glaube, das ist das, was medial am weitesten im Fokus steht. Also ChatGPT erfindet Informationen. Ganz einfach deshalb, weil es keine Suchmaschine ist. Es ist kein Ghostwriter. ChatGPT ist ein Programm, was, ich muss es immer wieder sagen, was auf Grundlage dessen, was bisher eingegeben wurde, von mir und von ChatGPT selbst, das erweitert, was am wahrscheinlichsten kommen sollte. Und tatsächlich sind die Informationen, das ist nämlich tatsächlich das Gravierende hier, die Informationen sind sehr nah an den echten Informationen dran. Also ich habe hier mal, oder beziehungsweise eine Kollegin von mir hat hier mal eingegeben, was für ein Paper sie mal, also was für einen Artikel sie mal veröffentlicht hat. Und dann hat sie gefragt, wann sie einen bestimmten anderen Artikel, den ich geschrieben habe, wann sie den veröffentlicht hat. Und dann hat ChatGPT ausgegeben, ja, du hast den veröffentlicht im Jahr 2019 mit den folgenden beiden Leuten. Und die Leute gibt es wirklich, aber mit denen habe ich nie zusammen was veröffentlicht. Und vor allem sie hat nie was mit den beiden veröffentlicht. Also ChatGPT hat so ein bisschen, die Information ist nah genug. Wenn ich jetzt jemandem aus meinem Fachbereich sagen würde, ich habe hier mit Martin Hills und Philipp Lücke, ich habe sie nicht gefragt, ob ich die Namen nennen darf, aber das sind 2 Leute, die man finden kann online. Ich habe mit Martin Hills und Philipp Lücke, mit denen ich über 2 Ecken irgendwie was zu tun habe, was veröffentlicht, dann würden die meisten Leute sagen, ja, gibt es den, die kennen sich ja. Also die Informationen von ChatGPT sind sehr nah an der Wahrheit dran, aber gerade knapp daneben. Und das ist so ein bisschen das, was KI immer ist. Sehr nah dran, aber knapp daneben. Also das ist so ein bisschen das Motto, was sich durchzieht. KI ist nicht exakt. KI kann keine Rechenaufgaben lösen, KI meinetwegen ist kein Codebreaker. Da, wo Exaktheit verlangt wird, ist KI auch einfach falsch. Und KI wird vor allem da eingesetzt, wo auch Nicht-Exaktheit wichtig ist, also irgendwie bei der Kunst, ob da jetzt so ein bisschen ein Kreis ein bisschen größer oder kleiner ist oder irgendwie eine Rotschattierung ein bisschen roter ist als die andere, das ist nicht so wichtig, sieht immer schön aus. Aber jetzt, ob ich jetzt mit Martin Nilsson und Philipp Lücken 2019 ein Paper geschrieben habe, das ist vielleicht wo es wichtiger ist, das klarzustellen, dass es falsch ist. Okay, um das hier abzuschließen, hier noch die interessante Kurve, der Dunning-Kruger-Effekt. Da geht es generell um KI, aber jetzt hier bezogen auf ChatGPT, da geht es darum, auf der X-Achse geht es darum, was ist mein Wissen, meine Kenntnis über ChatGPT, und auf der Y-Achse nach oben, wie sehr vertraue ich auf die Ergebnisse von ChatGPT. Und der Effekt, den man hier beobachten kann, ist, wenn ich gar nichts weiß, okay, also wenn ich gar nichts weiß, dann vertraue ich gar nicht, okay, klar, aber wenn ich ein ganz kleines bisschen weiß, dann vertraue ich da total viel drauf. Irgendwie, ich habe da dreimal was eingegeben und das war immer richtig. Hey, das funktioniert ja super, das benutze ich jetzt nur noch. Dann kommt man, probiert es ein bisschen länger aus und merkt, hey, Moment mal, irgendwie manchmal klappt das auch nicht, das kann ja nicht mal rechnen. Dann ist man hier ganz unten, hat man gerade meinen Vortrag gehört und weiß jetzt, so mache ich ChatGPT kaputt. Das Erste, was man macht mit irgendeiner Technologie, die man kennt, man versucht sie kaputt zu machen und das kriegt man relativ gut hin. Aber dann, und das finde ich interessant, das beobachte ich immer mehr an der Uni, merkt man, was ChatGPT kann, was es wirklich kann. Und da wollen wir heute ja auch hin. Und dann kann man es aktiv für das einsetzen, wofür es auch gut ist. Ich kenne Leute in der Mathematik, die nutzen ChatGPT in ihrem Arbeitsalltag, weil sie einfache Aufgaben, einfache stupide Aufgaben, die eigentlich jeder mit ein bisschen Programmiererfahrung machen kann, von ChatGPT übernommen werden können. Und dann kann man währenddessen mal einen Kaffee trinken gehen, anstatt mal wieder so einen Code zu schreiben, den man schon 10.000 Mal geschrieben hat, nur dass einmal irgendwo ein X anders ist. Das kann ChatGPT sehr gut. Also wenn man in die Richtung kommt, das hoffe ich, dass wir das heute so ein bisschen erreichen, dann kann man es auch sinnvoll in seinem Arbeitsfeld einsetzen. Okay, ich wollte Ihnen noch eine Sache mitgeben, bevor wir zu der Fragerunde kommen. Also es gibt ein Handout von KI macht Schule. Ich muss immer genügend Werbung dafür machen, weil das die Hälfte des Materials hier von KI macht Schule kommt. Da sehen Sie so ein Handout, was so ein bisschen Überblick über KI und relevante Hintergrundkenntnis für die Schule von vor anderthalb Jahren, muss ich leider dazu sagen, enthält. Plus, wer up-to-date bleiben möchte, es bringt nichts, da immer hinterher zu rennen und alle zwei Wochen irgendwie aufzusetzen, was da neu drin ist. Das soll jetzt alles irgendwie auf eine kostenlose Plattform migriert werden. Das heißt, wer Lust hat, kann sich da schon mal als Beta-Tester anmelden und sieht dann auch die aktuellen Entwicklungen. Gut, und außerdem noch kurzer Hinweis auf den Folien. Ich habe auch noch eine Zusammenfassung von allem, was ich hier gesagt habe, auf zwei schönen Folien draufgesetzt. Vielen Dank.